Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Nachmittag im Namen des Residenzverlages. Ich möchte Ihnen kurz unsere Autorin Tina Bruschmann vorstellen, die in Leipzig lebend in unserem Verlag ein wunderbares Debüt publiziert hat, das jetzt genau gerade frisch rausgekommen ist. Es heißt Lostage. Lostage sind Tage, an denen das Leben eine ganz entscheidende Wendung nimmt. Das kann zu Guten, es kann zu Schlechten sein. Und sie hat einen Episodenroman geschrieben mit insgesamt 8 Protagonistinnen, mehrere Generationen, deren Schicksale und Lebenswege miteinander verwoben sind. Sie hat es geschafft, diese intensiven Lebenswege sehr leicht und sehr poetisch zu beschreiben. Und ja, ich wünsche Ihnen eine schöne Lesung. Bitte, Tina.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie da sind. Es wurde ja schon gesagt, es ist ein Episodenroman. Es gibt also nicht eine Hauptfigur, sondern es gibt insgesamt 8 Hauptfiguren. Und ich würde Ihnen gerne 2 der Hauptfiguren vorstellen. Die erste Hauptfigur ist Jan. Und wir lernen den jungen Mann kennen Ende der 90er Jahre. Und weil gerade Frühling ist, habe ich gedacht, ich lese etwas von der Liebe. Die Episode heißt Patans. 12. Januar 1997. Ich friere, dachte Jan, als das Mädchen mit der Perücke die Straßenbahn betrat und mit ihr ein Schwall Schneeflocken zu ihm hinüberwehte. Ich kenne dich nicht, dachte Jan, als das Mädchen ihm fest in die Augen schaute. Geh weg, dachte Jan, als sie, durch die anfahrende Straßenbahn aus dem Gleichgewicht gebracht, schwankend auf ihn zukam. Jan zog den Schuhkarton auf seinem Schoß zu sich heran. Er sah aus dem Fenster und spürte eine Hitze in sich aufsteigen. Das Mädchen setzte sich auf den Platz neben ihn, trockene Heizungsluft reizte seine Augen, sein Schal schnürte ihm die Kehle zu und Jan dachte darüber nach, warum sich das Mädchen neben ihn gesetzt hatte. Menschen wollten nicht neben ihn sitzen, sie wollten glotzen, verstohlen, mit einem Blick, der durch ihn hindurchging und mit dem sie zugleich jedes Detail aufsogen. Jan genoss das. Es war der einvernehmliche Abstand zwischen ihm und dem anderen in der Welt. Jetzt spürte er die Jacke des fremden Mädchens an seiner Schulter. Das Mädchen roch modrig, ein Geruch, den er aus den unsanierten Altbauwohnungen seiner Kindheit kannte, der in jedes Kleidungsstück zog und darin hängen blieb. Die Straßenbahn bremste und klingelte. Jans Schuhkarton flog auf den Boden, Menschen fielen aneinander, klammerten sich an Haltegriffe. Ein vielstimmiges Gemurmel hob an und während sich alle wieder sammelten und auf ihren Plätzen zurechtrückten, schlich Jans Pantherchamäleon aus dem Schuhkarton und scannte die Umgebung. Seine schuppigen Augen kreisten in alle Richtungen. Jan beobachtete das Tier. Es war noch immer türkisgrün-blau, es schien sich nicht aufzuregen und er klomm soeben den Stiefel des Mädchens. Jan schaute auf das Mädchen. Unter keinen Umständen wollte er den Augenblick verpassen, in dem sie das Tier bemerkte und anfangen würde mit Schreien. Das Chamäleon begann sich an der Jeans des Mädchens hochzuziehen. Die dicke Frau, die neben dem Mädchen stand, schrie. Die Menschen glotzten auf die Frau und auf das Chamäleon. Das Mädchen sah auf ihre Hose. Sie riss ihre Augen auf. Dann hob sie das Tier hoch. Sie sagte, hast dich wohl verlaufen zu dem Chamäleon und der beißt nicht zu der dicken Frau. Sie setzte das Tier auf Jans Schoß, strich sich eine Strähne aus der Stirn und lächelte. Das Chamäleon bekam leuchtend rote Flecke. Die Straßenbahn fuhr an und Jan hörte sich Danke sagen. Er hob den Schuhkarton auf, setzte das Tier wieder neben die Wärmflasche und schloss den Deckel. Dann wandte er sich ab und konzentrierte sich auf die Schneehaufen, die an den Rändern der Fußwege Dann wandte er sich ab und konzentrierte sich auf die Schneehaufen an den Rändern der Fußwege und versuchte, das innere Vibrieren loszuwerden, das bis in seine Haarwurzeln gezogen war. Hast dich wohl verlaufen. Immer wieder hörte er die Stimme des Perückenmädchens. Ihre Stimme war rau und er ahnte, dass ihn dieser Augenblick, der soeben zu einer Erinnerung zu erstarren begann, noch lang begleiten würde. 2 Haltestellen später wagte sich Jan ein wenig aus der Deckung und beobachtete das Mädchen aus den Augenwinkeln. Ihre Knie stachen kantig unter der Stretch-Jeans hervor. Sie trug Wollsocken in den schweren Stiefeln. Aus den Ärmeln ihres engen Wildlederschaketts quoll ein Strickpullover. Ihre Finger waren blau vor Kälte. Das Perückenmädchen kam ihm fragil vor wie aus Glas. Sie kramte ein Päckchen Zigarettenpapier aus ihrer Tasche, riss ein Stück Karton von der Verpackung ab und schrieb etwas. Als die Straßenbahn an die nächste Haltestelle anfuhr, gab sie Jan den Zigarettenpapierkarton. Dann stand das Perückenmädchen auf und ging. Jan starrte auf den Zigarettenpapierkarton, auf die Tinte, die soeben trocknete, auf die Zahlenreihe und auf die kleine Schleife am Fuß der 2. Er versuchte in den Schwüngen der Zahlen und Buchstaben eine Botschaft zu entschlüsseln. Der Versuch löste eine Lawine aus. War die Zahlenreihe eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Erlaubnis? War sie es für jetzt gleich, für in 3 Tagen oder für den Notfall? War sie eine Möglichkeit, die er ablehnen könnte? Wäre das unhöflich? Vielleicht würde er sie anrufen, später, nur nicht zu spät. In 1 paar Wochen würde sie sich sicher nicht mehr an ihn erinnern. Ihren Fahrausweis bitte. Jan hielt seinen Fahrschein in die Richtung, aus der die gleichmütige Ansage des Kontrolleurs gekommen war, ohne aus seinem Gedankenstrom aufzutauchen. Wenn er sie anriefe, könnte er sie fragen, ob sie mit ihm Eis essen, Wein trinken oder ins Museum gehen wolle. Sie hätten eine Verabredung. Am unverfänglichsten wäre eine Verabredung am Vormittag. Dann würde er leichter eine Ausrede finden, mit der er das Treffen beenden könnte. Bei einer Verabredung am Nachmittag würde das Mädchen den Versuch, das Treffen mit einem anderen Termin zu begrenzen, als unhöflich empfinden und am Abend ginge das nicht. Der Gedanke an eine Abendverabredung löste ein Gefühl der Enge aus. Jan stellte sich vor, wie er mit dem Mädchen abends nach dem Wein und nach dem Reden an den Fahrrädern zusammenstehen würde. Beide würden leise "Na dann" sagen und derjenige, dessen Herz stärker schlüge, würde nach unten schauen und unsicher lächeln, woraufhin der andere sich gedrängt fühlen würde zu sagen: "Ich rufe dich an." Die Bahn hielt. Jan schaute über ein vereistes Getreidefeld, 2 Krähen flogen auf. "Endstation, alles aussteigen", rief der Straßenbahnfahrer in dem fast leeren Waggon. "Wieso alles?", fragte Jan, nahm den Schuhkarton mit dem Pantherchamäleon unter den Arm und stieg aus der Bahn. Mai 2002. "Das ist sie doch, oder?", flüsterte Jan vor sich hin, als er die dünne Frau mit der Kamera am Straßenrand hocken sah. Neben ihr lag ein grauer Armeerucksack. Sprechchöre skandierten Parolen: "Arbeit ist scheiße." Demonstranten zogen an ihr vorbei. Ein Typ mit langen, dunkelblonden Dreadlocks warf eine leere Bierflasche gegen die Scheibe der Sparkassenfiliale. Die Flasche zerbrach, die Scheibe riss. Die Frau wechselte das Objektiv. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, hielt die Kamera über ihren Kopf und fotografierte von oben in die Menschenmenge. Jan konnte durch die weit ausgeschnittenen Ärmel ihres T-Shirts hindurch ihr Bikini-Oberteil erkennen und sah, wie sich ihr Brustkorb gleichmäßig hob und senkte. Vermummte Punks rannten am Rande des Demonstrationszuges entlang. Aus der Richtung, aus der sie kamen, war ein Grollen zu hören. Das Grollen schwoll an und überrollte die Lautsprecherreden und die Sprechchöre. Jan versuchte auszumachen, was es war, und stieg auf einen Blumenkübel. Über die Demonstranten hinweg sah er, wie die Polizisten mit Schlagstöcken auf ihre Schilder schlugen und im Gleichschritt auf die Demonstranten zumarschierten. Die Demonstranten rannten, Steine flogen. Die Frau hockte da auf der Straße und schoss Fotos. Es war, als säße sie in einem Vakuum. Jan dachte an die Begegnung in der Straßenbahn mit dem Chamäleon. "Hast dich wohl verlaufen", hatte sie gesagt und ihm ihre Telefonnummer zugesteckt. Jan spürte die Schneeflocken von damals und zugleich brannte die Sonne auf seiner Haut. Es war heiß. Die Polizisten kamen näher, eine schwarze Wand. Sie marschierten unbeirrt, bis die letzten Demonstranten von der Straße flohen. Die Frau suchte ihre Motive, als würde sie das alles nichts angehen, drückte den Auslöser. Sie zuckte auch nicht, als rote Feuerwerkskörper nebelnd über ihren Kopf hinweg in die Polizisten flogen. Jan konnte hinter dem Visier der Helme schon die Gesichter der Polizisten erkennen, als der Dreadlock-Typ auf die Frau zurannte, sie am Arm packte und mit sich riss. Jans Herz tobte und das nur, weil der Typ tat, was er tat. Er hatte die Frau von der Straße gezogen, das hätte Jan gern getan, aber er hatte befürchtet, dass ihr das nicht recht gewesen wäre, sie sah so konzentriert aus. Die Polizisten rannten in kleinen Gruppen einzelnen Demonstranten in die Seitenstraßen hinterher. Menschen gafften hinter den Gardinen. Dort, wo die Frau gehockt hatte, lag ein schwarzes Heft. »Die machen alles kaputt«, hörte Jan einen Mann aus dem Fenster brüllen, als er das Heft aufhob und den Stiefelabdruck abwischte. Jan überlegte noch, ob er ihn fragen sollte, ob er die Bullen, die Nazis, die Punks oder die Gewerkschaft meinte. Es hätte ihn interessiert, aber der Mann hatte das Fenster schon wieder zugeschlagen. Jan setzte sich auf den Rand des Blumenkübels neben die Stiefmütterchen. Ein Sperling pickte Brotkrumen. Er schaute das Heft an, sah, dass es ein Kalender war. Flüchtig blätterte Jan durch die Seiten und vermied es, Einträge zu lesen. Jan wollte nicht Dinge lesen, die ihm die Frau nicht verraten würde, zumindest jetzt nicht. Immer wieder schaute sich Jan um. Ihm war, als würde er durch ein Schlüsselloch schauen, aber er brauchte einen Beweis, dass der Kalender wirklich dieser Frau gehörte und dass diese Frau wirklich das Perückenmädchen war, das ihm vor 5 Jahren im Winter in der Straßenbahn auf einem Stück Zigarettenpapierkarton ihre Telefonnummer zugesteckt hatte. Jan kramte sein Notizbuch hervor, suchte die Telefonnummer. Zettel flogen durcheinander, aber er wusste, dass sie irgendwo sein musste. Er hatte es nicht geschafft, den Zettel wegzuwerfen, obwohl er nie vorgehabt hatte, das Mädchen anzurufen. Als Jan die Telefonnummer fand, war er sich nicht mehr sicher, ob er sich freuen sollte, wenn er in der Handschrift der Kalendereinträge die Handschrift des Mädchens aus der Straßenbahn erkennen würde. Jan verglich die Schwünge der Buchstaben und Zahlen. Sie waren sich ähnlich und genau wie damals auf dem Zigarettenpapierkarton mit schwarzer Tinte geschrieben. Aber erst als er das altdeutsch geschriebene A in einem der Einträge entdeckte, wusste er, dass es ihre Handschrift war. Jan ging und legte das Heft nicht mehr aus der Hand. Erst am Abend, als sich nach dem 2. Glas Rotwein eine gleichmütige Schwere in Jans Kopf einstellte, wählte er ihre Nummer. Mit jedem Freizeichen wich die Schwere mehr und mehr einem Schwindel. Sascha Blumberg, hörte Jan eine rauchige Frauenstimme sagen, sein Herz sprang. 12. Oktober 2002. Ich bin so glücklich, sagte Jan in das Dunkel der WG-Küche, obwohl er sich nicht sicher war, ob das stimmte. Ich liebe dich, hatte Sascha zu ihm gesagt. In seinen Gedanken ließ er sie die Worte wieder und wieder sagen. Doch je mehr er versuchte, das Gefühl zurückzuholen, das sie in ihm ausgelöst hatten, umso mehr entzog es sich. Jan roch das warme Wachs der Kerze, die auf dem Tisch neben ihm stand und soeben erloschen war. Fahles Mondlicht fiel auf den Küchentisch. Es nahm dem Raum die Behaglichkeit und sofort verstieg sich Jan in die Vorstellung, dass es hinter dem, was Sascha zu ihm gesagt hatte, noch etwas gäbe, was wirklich war. Und genau dieses Wirkliche konnte Jan in Saschas Stimme nicht ergründen. Als er zu ihr gekommen war, hatte Sascha 2 Suppenteller auf den Tisch gestellt und Brot geschnitten. Sie hatte ihn geküsst und gefragt, ob er hungrig sei. In diesem Moment hätte er sagen sollen, dass er glücklich war, denn er war erfüllt davon und das ohne jeden Zweifel. Aber er wunderte sich über dieses Glück und schwieg, weil er nicht wusste, wohin damit. Jan legte seine Hände an Saschas Wangen, strich ihr Haar zurück und sah sie an. Er hätte nicht genau sagen können, was es war. Vielleicht waren es ihre schmalen und ein klein wenig zu eng stehenden Augen. Oder die ausgeprägten Wangenknochen, die auf einmal nicht mehr so recht zu den vollen Lippen und der feinporigen Haut zu passen schienen. Es war nichts für sich genommen, sondern von allem etwas, das ihr Gesicht zu einem Vexierbild werden ließ, indem er einmal die Gesichtszüge eines Mannes und ein anderes Mal die einer Frau erkannte. Versteckt und überdeutlich waren sie ineinander verschmolzen. Unzählige Male hatte er schon versucht, sie zu zeichnen, doch nie war es ihm gelungen, die subtile Unentschlossenheit in Saschas Gesicht einzufangen. Jan zog Sascha zu sich heran. Sie sollte seine Gedanken nicht lesen. Er umarmte sie und fuhr mit seinen Händen unter ihrem Pullover. Ihre Haut war warm und weich und er hielt sie so fest, lang. Sascha presste ihre Hüften an seine, küsste ihn, drängte ihren Oberschenkel zwischen seine Beine. Die Dielen knarrten. Sascha roch nach Curry und Hühnersuppe. 10 Minuten später lag Jan nackt auf der Couch. Er hätte nicht sagen können, wie es dazu gekommen war. Wahrscheinlich flogen Sachen auf den Boden, erst seine, dann ihre. Vielleicht hatte sie ihn an der Hand genommen. Vielleicht war er ihr einfach gefolgt. Jetzt lag er auf dem Rücken und spürte ihre Brüste an seinen Oberschenkeln. Ihre Hände lagen auf seinem Bauch. Er vergrub seine Hände in ihrem Schopf und ihre Zunge war so weich und sie tat, was er sich 100-mal vorgestellt hatte. Und jetzt kam es ihm irgendwie obszön vor. Sascha kroch an ihm hoch, küsste ihn, setzte sich auf ihn. Er spürte ihr Fleisch und zum ersten Mal mischte sich kein Ekel in seine Lust. Das Leder ächzte unter seinem Rücken. Sie verschlang ihn mit ihrem kindlichen Körper. Er strich über ihre Brüste, die sich kaum von ihrem Brustkorb erhoben. Und er beobachtete sie, wie sie auf ihm tat, was sie erregte. Sascha war die erste Frau, mit der er zusammen war, die das so genau von sich zu wissen schien. Oder vielleicht tat sie auch nur so. Sie bewegte sich so sicher, dass es ihm vorkam, als hätte sie es aus einem Film gelernt. Er beobachtete ihren Rücken im Spiegelbild der Fensterscheiben. Seine Hände umschlossen ihre schmalen Hüften, weil sie nicht wussten, wohin sonst. Sascha beugte sich zu ihm hinunter. Jan spürte die Wärme ihres Atems. Er schloss die Augen, spürte seinen Puls jagen und endlich überließ er sich den Begierden seines Körpers. Als nächstes möchte ich Ihnen gern Maria vorstellen. Das ist eine zweite Figur aus dem Episodenroman. Maria ist Jans Mutter und wir lernen sie in der Episode kennen, da ist sie noch eine junge Frau, also sie ist ungefähr so alt wie Jan aus der Episode, die ich jetzt gelesen habe. Und deswegen habe ich sie auch ausgesucht, weil wir jetzt Maria nicht in der Funktion als Jans Mutter kennenlernen, sondern auch als junge Frau. Also was ich vielleicht noch sagen kann, Maria ist tschechoslowakische Schriftstellerin, sie hat in der DDR studiert und sie erlebt in der DDR den 21. August 1968, also den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei. Und von diesem Tag erzählt auch die Episode. An einem Sommertag, 21. August 1968. Maria sah Malte deutlich vor sich. Er lag in einem Stockbett, das so aussah wie das, in dem sie schlief. Er hatte ein Bein und einen Arm um ein Sturmgewehr geschlungen. Der Lauf des Gewehrs bohrte sich in seinen Unterkiefer. Malte lächelte und sagte wieder und wieder, die Kalaschnikow ist die Braut des Soldaten. Maria öffnete ihre Augen, starrte auf die Matratze, die durch die Bettfedern des oberen Lattenrostes quoll. Nackt und schwitzend überlegte sie, ob sich das Bild raumwandlerisch in ihre Gedanken geschlichen oder ob sie es sich vorgestellt hatte, weil sie es sich vorstellen wollte. Sie drehte sich auf die Seite, blätterte in der Übersetzung des Manifests der 2000 Worte, die neben ihr lag, Papierbögen, für die sie sofort aus dem Land fliegen würde, wenn man sie bei ihr fände. Hans hatte den Text aus Prag mitgebracht. Dieser Verrückte hatte den Zeitungsausschnitt einfach in seine Jackentasche gesteckt. Er hätte beim Hervorholen des Ausweises an der Grenze leicht herausfallen können. Hans im Glück nannte Maria ihn seitdem. Sie hatte Hans bei einer Lesung am See kennengelernt, ein hagerer, blonder Kerl, eigentlich nicht Marias Typ, aber seine Unbekümmertheit bereitete ihr Freude. Maria stand auf, ihr Kopf dröhnte, ihr Hals fühlte sich trocken an. Sie trank in gierigen Schlucken das warme Mineralwasser, das auf dem Tisch stand, sah durch die staubigen Scheiben des Hochhauses nach draußen. Hinter den Dächern ging glutrot die Sonne auf. Sie öffnete das Fenster. Die Luft war schwer und warm, stickige Tage nach einem verregneten Sommer. Maria liebte die Stille, bevor der Berufsverkehr losging. Sie kochte sich einen Mokka, setzte sich, legte ihre Beine auf die Tischkante, las in dem Gedichtband, den ihr Hans geschenkt hatte. Ohne hinzuschauen, fischte sie eine Zigarette aus der Schachtel, zündete sie an und blies den Rauch gegen die Decke. Seine Lyrik hatte im Vergleich zu seinem grenzenlosen Wesen etwas Knappes. Maria schaute zur Tür. Sie glaubte, im Treppenhaus ein Geräusch gehört zu haben, was ungewöhnlich war um diese Uhrzeit, zumal in den Semesterferien. Das Wohnheim war wie ausgestorben. Nur ein paar ausländische Studenten waren da. Sie stand auf, öffnete die Tür und sah in den langen, schmalen Gang. In gleichmäßigen Abständen folgte eine Tür auf die andere und ein Schuhabtreter auf den anderen. Sie hörte den Fahrstuhl nach unten rattern. Maria schloss die Tür und setzte sich wieder an den Tisch. Auf der Straße fuhr eine Kolonne Militärfahrzeuge. Maria fragte sich, ob sie einen der Feiertage verpasst hatte, an denen so gerne Militärparaden abgehalten wurden. Aber das wäre gestern Abend am See sicher zur Sprache gekommen. Maria stand rauchend vor dem Spiegel und prüfte sich. Sie hatte abgenommen, aber nicht genug, wie sie fand. Sie mochte es gern, wenn sich die Beckenknochen deutlich abzeichneten. Dann fiel ihr Blick auf den Zettel, der am Boden lag. Jemand musste ihn unter der Tür durchgeschoben haben. Sie dachte unwillkürlich an Hans und ertappte sich dabei, dass ihr der Gedanke gefiel. Maria hob den Zettel auf. Maria, es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Günther. Maria verstand den Zettel des Hausmeisters nicht. Sie schaltete das Radio ein und wartete auf die 7-Uhr-Nachrichten. Eine Sprecherin verlas eine offizielle Verlautbarung der Nachrichtenagentur TASS. Partei- und Staatsfunktionäre der GSSR haben sich an die Sowjetunion und die anderen Bündnisstaaten mit der Bitte gewandt, dem tschechoslowakischen Brudervolk dringend Hilfe zu erweisen, einschließlich der Hilfe mit Streitkräften. In Marias Kopf drehten sich die Worte, deren Bedeutung oder vielmehr deren Konsequenzen sie noch nicht verstand. Sie starrte auf den Zettel des Hausmeisters und sah ihren Händen beim Zittern zu. Dann wurde ihr schwarz vor Augen. Als sie wieder zu sich kam, lag sie auf dem Boden neben dem Tisch. Sie rannte zur Telefonzelle, die am Ende der Straße stand, wählte die Nummer ihrer Großmutter, die Nummer ihrer besten Freundin, die Nummer ihres Onkels in Prag, aber sie bekam kein Freizeichen. Um zu testen, ob es an der Telefonzelle lag, rief sie den Gemeindepfarrer an. Freizeichen, sie ließ es klingeln. Hallo? Maria sah an sich hinunter auf ihren Bademantel und die Hausschlappen, die sie noch immer trug. Ihr Kopf fühlte sich an wie in Watte gepackt. Maria hörte Franks Atem und ein Knacken in der Leitung. Maria legte auf. Sie schlich, so unauffällig es ging, zurück zum Wohnheim. Die Straßenbahn und Haltestellen hatten sich längst mit Menschen gefüllt. Sie nahm den Weg durch den Botanischen Garten und schaute nach unten, um niemanden in die Augen sehen zu müssen. Schweiß rann von Marias Stirn, als sie die Zimmertür schloss. Sie ließ den Bademantel fallen, ging unter die Dusche. Das kalte Wasser lief über ihr Gesicht und in ihrem Körper hinunter und sie stand so eine Weile und hoffte, einen Plan fassen zu können. Sie sah ihre Großmutter im Keller sitzen mit der Geldkassette und dem gepackten Lederkoffer auf dem Schoß. Noch nackt und nass stellte Maria das Radio auf Kurzwelle, drehte, suchte, fand endlich Radio Prag. Sie hörte etwas von sowjetischen Panzern in der Prager Altstadt, von einer blutigen tschechischen Trikolore, von Molotow-Cocktails, Menschen, die Busse umwarfen und darauf stiegen und immer wieder das grässliche Jaulen der Störsender. Maria ging zur Kaufhalle, um eine Zeitung zu kaufen. Der Laden war fast menschenleer, wie immer um diese Zeit, mitten in der Woche. An der Kasse saß eine Kassiererin in Kittelschürze. Auch sie sah aus wie immer. In den Regalreihen lag, was dort immer lag, wie am Vortag, im Vormonat, im Vorjahr. Nur eine alte Frau fiel ihr auf. Sie stapelte Haferflocken, Mehl und Zuckertüten in ihrem Einkaufskorb, der auf dem Steinfußboden stand. Sie hatte ein Tuch um den Henkel des Einkaufskorbes gebunden und zog ihn daran die Regalreihen entlang. Sie hielt vor den Konserven und packte Erbsen, Möhren und Früchte ein. Dosen und Gläser, wie sie sich im Keller ihrer Großmutter bis zur Decke stapelten, ohne dass die Großmutter je eine zum Kochen verwendet hätte. Babitschka, Babitschka. Maria rannte auf die Frau zu. Als sie ihre Schulter berührte, drehte sich die alte Frau zu Maria um. Nach dem Sommer kommt der Krieg, sagte die alte Frau und legte eine weitere Dose in den Korb. Das war beim ersten so und beim zweiten und jetzt ist es wieder so. Wir springen ein wenig vor. Maria möchte, nachdem sie weiß, was passiert ist, zu ihrer Familie nach Prag fahren. stellt dann fest, dass die Grenzen geschlossen sind und will aber trotzdem trampen sozusagen irgendwie an die Grenze kommen. Und sie fährt jetzt mit einer Familie mit, die gerade aus dem Urlaub kommt. Der schwüle Fahrtwind drückte ihr die Augenlider zu und mit dem Niederschlagen der Lider schob sich eine andere Kulisse in ihre Gedanken. Maria sah die steinernen Bögen der Karlsbrücke und es war, als wäre sie dort, als stünde sie auf der Kaimauer an der Moldau unter den Linden. Maria streifte die Schuhe von ihren Füßen und hörte das metallische Schleifen von Panzerketten auf dem Schlaster. Die Steine waren kühl, sie löste den Träger im Nacken und stieg aus dem Kleid. Maria kletterte auf einen der Steinpfeiler, die Elemente des schmiedeeisernen Zaunes verbanden. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, ging in die Knie, sprang, drückte ihren Körper in die Luft, flog. Als sie auf dem höchsten Punkt war, sah sie die Prager Burg, die sich auf dem fernen Bergsporn erhob. Sie nahm einen letzten Atemzug, schloss die Augen, zog die Knie an, drehte ihren Körper nach vorn, tauchte kopfüber in das schwarze Wasser des Flusses, das sie hart empfing, ihr das Haar ins Gesicht presste. Sie ließ sich fallen, ihr Körper sank in die Tiefe wie ein Stein. Als sie das Wasser zu tragen begann, tauchte sie weiter zum Grund, bis der Fluss das metallische Schleifen der Panzerketten geschluckt hatte, bis sie die Flussalgen an ihrem Körper spürte, bis ihr Herz im langsamen Rhythmus der Tiefe schlug. Maria griff in den Sand. Ein Aal schlängelte sich durch das trübe Wasser. Sie schloss die Augen und zog sich durch das Laichkraut am Grund des Flusses. In ihrem Kopf wurde Maltes Stimme aus dem letzten Brief laut. »Es tut sich was«, hatte er geschrieben. Dem Brief lag ein Artikel aus dem Neuen Deutschland bei, in dem von einem geheimen Waffenlager in Kalorivari, von Revolvern, Maschinenpistolen, Gewehren an der Landstraße, von sudetendeutschen Revanchisten und von Konterrevolutionen die Rede war. Maria spürte etwas an ihren Händen, das nicht dem Fluss gehörte, das rau war und fest. Sie öffnete ihre Augen und erkannte etwas Graues. Sie griff es, zog es mit, bis das Schleifen der Panzerketten zurück in ihre Ohren drang und sie der Fluss an einem steinernen Ufer wieder ausspuckte, inmitten von Schwänen und Tauben, die um sie herumflogen und nach Brotkrumen jagten, die ihnen eine alte Frau vom Ufer aus zuwarf. Als Maria näher kam, erkannte sie die Frau aus der Kaufhalle. Neben ihr standen die Einkaufsnetze mit den Konserven. Maria setzte sich zu ihr. Sie besah den Mantel, den sie in der Hand hielt. Es war ein Feldmantel aus dem Krieg mit karmesinrotem Kragenspiegel und auf den Schulterspangen hielt ein goldener Reichsadler zwei gekreuzte Marschallstäbe in den Händen. Wortlos gab die Frau ihr ein Kantenbrot aus ihrer Kittelschürze und Maria zerpflückte das Brot und die Schwäne und die Tauben kamen und pickten es ihr aus der Hand. Nach dem Sommer kommt der Krieg. Dankeschön.
Er ist jetzt krank, der Autor, der jetzt dran wäre. Es ist dann später noch um 5 ist der letzte.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.